Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy.
Herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Podcasts The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy. Unsere heutige Episode findet unter dem Titel The Ring of Fire, Europas Sicherheitsarchitektur im Stresstest statt. Mein Name ist Timo Blenk, ich bin Partner und CEO der Agora Strategy Group und ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast dabei zu haben, den Rockstar der Politikwissenschaft, wenn ich das so sagen darf, mit der deutsch-französischen Politikwissenschaftlerin, Sicherheitsexpertin und Analystin und Buchautorin Dr. Florence Gaub. Liebe Florence, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Vormittag die Zeit für uns nimmst.
Und danke, Timo, dass du mich einen Rockstar nennst. Das habe ich noch nie gehört.
Das ist mehr als angemessen. Ich glaube, gerade wenn man auf deine Vita schaut und auch wirklich die zahlreichen Positionen, die du schon durchlaufen hast, wird, glaube ich, eins deutlich. Du hast große, große Expertise, aber immer mit sehr, sehr viel Praxisbezug. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in deiner Publikation wieder, in deinen Büchern und auch dem sehr hands-on Advice, den du, glaube ich, vielen Regierungsakteuren, Thinktanks und allen anderen immer mit auf den Weg geben kannst. Das heißt, Dr. Florence Gaub ist Militär- und Sicherheitsexpertin. Sie ist seit Mai 2023 Forschungsdirektorin des NATO Defense College in Rom und gleichzeitig seit April 2022 sowohl Präsidentin als auch Gründerin des Futurit Institutes, wo sie als Zukunftsforscherin tätig ist. Das ist auch, glaube ich, eine der Fragen, die uns natürlich immer bewegt. Was wird kommen, gerade in auch unsicheren Zeiten? Und ansonsten darüber hinaus, liebe Florence, hast du zahlreiche leitende Rollen als Wissenschaftlerin, als Sicherheitsexpertin in diversen akademischen Institutionen, Thinktanks und auch im Vorfeld schon einmal beim NATO Defense College durchlaufen. Du bist Expertin für alle sich entwickelnden Sicherheitsherausforderungen und das nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus und hast promoviert über auch ein Thema im Mittleren Nahen Osten, im Libanon und Militärpolitik im Libanon. Also leider muss man ja sagen, aktueller denn je. Und natürlich, glaube ich, bist du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch sehr bekannt durch dein gerade veröffentlichtes Buch, das es auch schon weit oben auf die Bestsellerliste geschafft hat, mit dem sehr spannenden Titel Zukunft, eine Bedienungsanleitung. Und ich hoffe, dass wir auch im Podcast noch ein bisschen über Zukunft auch sprechen können. Ansonsten wollen wir einmal über die Sicherheitsarchitektur in Europa sprechen, über die NATO, aber natürlich auch über die großen, wirklichen strategischen Herausforderungen in der Geopolitik, die wir gerade weltweit sehen. Und The Ring of Fire, der Titel ist nicht zufällig gewählt. Man sieht einfach, dass gerade auch in Europa natürlich klare Kriege wie in der Ukraine nach dem russischen Angriff nach wie vor eine große Herausforderung sind, aber auch so beginnende Konflikte oder dauerhafte Konflikte, die immer wieder hochzündeln, zum Beispiel zwischen Kosovo und Serbien, auch der Konflikt um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan war wieder zuletzt in den Schlagzeilen. Man merkt einfach, die Welt ist sehr viel unruhiger. Deutschland war sicherlich nicht darauf vorbereitet, aber beginnt auch zu lernen. Auch die Europäische Union zieht ihre Schlüsse und natürlich mit Blick auf den Nahen Osten oder Nahen und Mittleren Osten und auch mit Blick auf die US-Wahlen im nächsten Jahr mit potenziell Donald Trump wieder im Weißen Haus mit großen Folgen für die NATO, stehen einfach gerade sehr, sehr viele Fragen an und viele Fragen für Europa. Das heißt, Florence, wenn du wirklich deinen Blick wirfst auf die jetzige Sicherheitsarchitektur in Europa und die gegenwärtig größten Prioritäten auch aus deiner sicherheitspolitischen Sicht heraus, was sind aus deiner Sicht die Kernthemen und was muss sich ändern auch in der europäischen Sicherheitsarchitektur, um den neuen Zeiten gerechter zu werden?
Was muss sich ändern, damit wir denn? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, dass die Dinge sich ändern. Also akzeptieren ist ja immer der erste Schritt. Und ich glaube tatsächlich, dass ja rund die Hälfte, also es gibt ja so Umfragen in Deutschland, jetzt gerade zum Thema Ukraine, daraus leite ich ab, dass rund die Hälfte der Deutschen hat noch nicht akzeptiert, dass es ein neues Normal gibt und würde sich wünschen, dass wir zurückgehen zu was auch immer vorher war. Und das muss man vielleicht auch ein bisschen betrauern, dass die alte Zukunft quasi nicht mehr ist und dass jetzt was Neues kommt. Aber der zweite Schritt wäre einfach akzeptieren, also nach der Akzeptanz und dann mit Mut und mit Kraft und Vorstellungskraft und Energie rangehen und dieses neue Jetzt gestalten. Ich glaube, dass zurückwollen ist eine Sache, Angst haben führt immer dazu, dass man gar nichts macht. Das sind, glaube ich, so die zwei, ja, das sind jetzt fast psychologische Handlungsanweisungen, aber ich fürchte tatsächlich, also man sagt ja auch immer internationale Beziehungen. Das heißt, es hat schon einen Grund, warum das Beziehungen heißt. Denn ultimativ wird Politik von Menschen gemacht und Menschen haben Psychologie und ja, gehen mit dieser neuen Situation dementsprechend psychisch auch um.
Das, glaube ich, ist eine sehr, sehr spannende Antwort. Und ich glaube, der Wille zur Veränderung teilweise scheint schwierig zu sein. Das ist auch für Parteien schwierig. Man hat auch das Gefühl, dass in der Europäischen Union zwar, sagen wir mal, die Themen werden erkannt und die Weltlage wird zur Kenntnis genommen, gleichzeitig übersetzt es sich noch nicht in konkretes Handeln. Liegt das daran, dass die Nationalstaaten am Ende doch mehr auf sich selber schauen in einer solchen Lage und sagen, okay, wir können es besser als die EU oder wir müssen uns erstmal um uns selber kümmern? Man hat auch gesehen, zumindest in der Migrationskrise Mitte der 10er Jahre, 2016, 17, 18, gab es dann plötzlich wieder doch Grenzen zwischen Bayern und Österreich. Gibt es nach wie vor Grenzkontrollen? Es gibt die Debatte auch, die zu stärken bei anderen Grenzen und so weiter. Und wenn sich das alles auf die europäische Ebene überträgt, ist der Wille zum gemeinsamen Handeln ausreichend da oder scheitern wir institutionell bis zu einem gewissen Grad zumindest?
Also ich glaube, ich habe ja auch bei der EU gearbeitet und ich fand irgendwie, ich habe das natürlich oft gehört, dieses, oh, die EU ist zu gespalten, um gemeinsame Außenpolitik zu machen. Ich finde es insofern ein bisschen unfair, weil die EU ist ja per Definition ein Innovationsprojekt. Das heißt, alles, was die EU macht, hat es so vorher noch nie gegeben. Also das hat es noch nie gegeben, dass gemeinsam Staaten versuchen, Außenpolitik zu betreiben. Und die EU hat natürlich nicht in der Außenpolitik angefangen, sondern in der Wirtschaftspolitik und hat sich dann Stück für Stück vorgearbeitet zu, jetzt sagen wir mal, zu der letzten Disziplin, wo eigentlich Staaten definieren sich eben ganz besonders über Außen- und Sicherheitspolitik, was eigentlich klassischerweise staatliche Priorität ist, also wo Staaten sehr traditionellerweise ihre Identität dran aufhängen. Also von daher ist es auch die Königsdisziplin. Und so ganz ist man noch nicht dahinter gekommen, braucht man tatsächlich diese Einheit in allem oder, und jetzt bin ich ja wieder zurück bei der NATO, oder kann man vielleicht auch mehr mit dem NATO-Gedanken rangehen? Denn in der NATO ist es so, die NATO hat quasi ein konstruktives Enthalten. Und was ist damit gemeint? Also wenn ich, also in der EU ist so, das ist quasi die drei Musketiere-Gedanken, also es müssen immer alle gleichzeitig gehen. Und wenn nicht alle mitmachen, dann macht keiner was. In der NATO ist es so, die machen wollen, machen. Und man stimmt nur dagegen, weil man echt ein großes Problem damit hat. Man muss nicht bei allem mitmachen. Das sieht man ja auch bei vielen NATO-Operationen, machen nicht alle Alliierten mit. Aber sie blockieren es auch nicht. Und ich glaube, das ist ein anderer Gedanke. An den hat sich die EU bisher noch nicht gewöhnt. Aber ich fürchte, wenn wir auch in der Außenpolitik gemeinsame Sachen machen wollen, dann müssen wir akzeptieren, dass halt dann nicht alle Staaten gleichzeitig im Gleichschritt vorwärts gehen. Jetzt sehen wir natürlich, bei der Ukraine haben wir schon eine sehr große Einigkeit gesehen. Aktuell finde ich zum Beispiel, wenn es jetzt um Hamas und Israel geht, da gibt es eigentlich inhaltlich keine Unterschiede, aber es gibt natürlich Unterschiede in, wie man damit umgeht. Also ich habe ganz oft das Gefühl, in der EU ist die Analyse des Problems nicht das Problem, also alle teilen die Einschätzung, aber dann hakt es daran, okay, aber wie geht man jetzt damit um, also auf taktischer Ebene. Also von daher würde ich sagen, wir sind natürlich nicht da, wo viele Leute das gerne hätten, also wirklich komplett gemeinsame europäische Außenpolitik, aber wir sind auch nicht so gespalten, wie viele denken.
Wenn wir von Spaltung sprechen oder gerade auch nicht so gespalten, wie wir denken, mit Blick auf Deutschland und Frankreich, du bist auch sehr dezidiert deutsch-französische Politikwissenschaftlerin. Du kennst beide kulturellen Hintergründe, beide Länder sehr, sehr gut. Jetzt heißt es immer, der Motor ist in Stottern geraten. Man sieht zumindest, ich weiß nicht, ob es früher besser oder anders war, es ist vielleicht einfach anders. Deutschland und Frankreich tun sich schwer, manchmal gemeinsame Positionen zu erarbeiten. In Frankreich ist die extreme Rechte mit dem Rassemblement National auch im Moment zumindest laut Umfragen stärkste Kraft. Das ist natürlich für Europa in noch viel größerem Maße als vielleicht in Italien ein Thema oder ein wirkliches Problem. So, daher ist Frankreich innenpolitisch unter Druck. In Deutschland ist es nicht ganz so anders. Bei so den gemeinsamen Flagship-Projekten, beispielsweise im im Bereich der militärischen Rüstungskooperation von Airbus oder dem Main Ground Combat System und auch anderen Projekten hat man das Gefühl, es hakt manchmal. Gleichzeitig, wenn du jetzt auf beide Länder schaust und du kennst es seit vielen Jahren, teilst du die Einschätzung, ist es so oder raufen sich die beiden Länder doch wieder so ganz gut zusammen, haben den klaren Willen und schaffen es auch in der Situation, wo man auch als Europa stärker auf sich selber manchmal schauen muss, weil die USA eben manchmal auch sehr mit sich selbst beschäftigt sind, den Fokus vielleicht mehr auf Südostasien verlagern. Südostasien ist für Europa teilweise zumindest manchmal weit weg. Wir gucken stärker auf die Ukraine, wir gucken sehr stark auf den Nahen Mittleren Osten. Die Amis haben so einen globaleren Blick. Die Franzosen haben auch sicherlich einen globaleren Blick, als das manchmal in der deutschen Geopolitik der Fall ist. Aber ergänzt sich das oder wie ist da deine Einschätzung? Oder was kann man auch tun, um so da wieder so einen Hauruck-Effekt reinzubekommen?
Also ich glaube, das Erste, was man verstehen muss, ist, dass ich glaube, viele, ich eingeschlossen, eine Zeit lang der Illusion verfallen sind, dass weil die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, die ja historisch gesehen, also über ganz langen Zeitraum sehr, sehr schwierig bis gewalttätig waren, und dann so, ja, ab der Periode de Gaulle Adenauer wurde es dann immer, immer besser. Es war halt wieder mehr so ein Honeymoon. Und ich glaube, da ist man irgendwann davon ausgegangen, ja, wie das halt in langen Ehen auch der Fall ist. Es war jetzt gut die ganze Zeit, also wird es immer gut weiterbleiben. Dabei sind auch diese Beziehungen nie eine permanente Errungenschaft. Du musst da immer wieder dich reinhängen, um es gut zu machen. Und da sind natürlich wahrscheinlich von beiden Seiten einige Sachen verpasst worden, die andere Seite ja, für gegeben genommen halten. Also weil ich weiß zum Beispiel, dass Frankreich sehr vor den Kopf gestoßen war darüber, dass Deutschland in der Zeitenwende-Diskussion als erstes an Waffen aus an den USA und auch aus Israel gedacht hat und nicht an Frankreich. Und wo die Franzosen sagen, erstens haben wir das Material, was die Deutschen wollen. Zweitens ist es zum Teil sogar besser für sie. Und drittens würde das unserer Beziehung gut tun. Also warum wendet sich jetzt quasi Deutschland von der Beziehung ab? Dann kommt noch was anderes dazu, das sieht man auch in Umfragen. Solange Trump im Weißen Haus war, haben viele Deutsche in Umfragen gesagt, unser bester Alliierter, unser wichtigster Alliierter ist Frankreich. Und dann ist Biden zurückgekommen, also Demokrat an die Macht gekommen. Und dann siehst du, in Umfragen macht so Schwingen und Frankreich stürzt total ab in den deutschen Umfragen. Also das spüren die Franzosen natürlich auch, dass sie so unsere zweite Wahl sind, weil wenn die Amerikaner da sind, dann spielen wir lieber mit den Amerikanern. Also ich würde nicht sagen, das ist jetzt irreparabel. Aber ich würde schon auch sagen, und natürlich, ich will nur klarstellen, natürlich hat Deutschland auch seine Probleme, ne? Aber ich präsentiere jetzt hier im deutschen Publikum die französische Sichtweise. Aber natürlich, es gehört Arbeit rein. Es muss eine Priorität werden für beide Seiten. Und ja, da müssen einige Sachen gekittet werden. Jetzt zur Außenpolitik, die du konkret angesprochen hast. Traditionellerweise ist es so, dass, ja, es hieß in unseren Kreisen immer so spaßeshalber, also Deutschland hat das Geld und Frankreich hat die Ideen. Und wenn die beiden zusammen machen in Außenpolitik, dann kriegt man auch was gebacken. Jetzt ist es aber so, Frankreich hat, finde ich, tatsächlich ein mehr sophisticated an Verständnis von globaler Außenpolitik, hat einen längeren Zukunftshorizont in seinem Denken, hat natürlich auch ein größeres diplomatisches Know-how. Ich meine, Frankreich ist in der Welt auf Platz 3, in Europa auf Platz 1, wenn es um Diplomatie geht. Also das sind alles Sachen, das hat Frankreich und das hat Deutschland nicht. Und jetzt, weil sich gerade in Deutschland so viel verändert, denke ich, geopolitisch, ist die Hoffnung da gewesen in Frankreich, dass man jetzt mehr miteinander machen kann, aber gleichzeitig ist diese Hoffnung auch enttäuscht worden. Denn wie du ja weißt, wir stecken eigentlich seit 1,5 Jahren, seit dem Ukraine-Krieg, ein bisschen in so einem immerkehrenden Loop an Diskussionen für oder gegen Unterstützung. Ist es jetzt eine neue Weltordnung oder gibt es noch ein Zurück in die Vergangenheit? Ich glaube, das frustriert viele französische Entscheidungsträger, dass, ja, dass Deutschland jetzt doch nicht der Partner ist bisher, den man sich gewünscht hat.
Hat Frankreich bei seinen Verbündeten auch Alternativen zu Deutschland? Also ist dann trotz Brexit Großbritannien für die Franzosen wieder erste Wahl, sodass Deutschland sich wieder anders orientieren muss? Oder gibt es da Konfliktlinien, die du siehst, okay, das sind, sagen wir mal, oder nicht Konfliktlinien, aber da verändert sich wirklich strategisch was in der außenpolitischen Kooperation? Und auch innerhalb von Europa gibt es vielleicht so zwei, drei Camps, die gehen unterschiedliche Wege.
Also Frankreich ist tatsächlich in seinem strategischen Denken bis heute stark geprägt vom Zweiten Weltkrieg, von dem Gefühl, alleingelassen worden zu sein, Deutschland ausgeliefert gewesen zu sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Frankreich versucht, mit Großbritannien und den USA eine privilegierte Partnerschaft aufzubauen. Und da sind sie, gefühlt haben sie sich von beiden Staaten abgewiesen gefühlt, und die USA wollten lieber mit den Briten gemeinsam machen. Es hat sich vor allem daran entzündet, Frankreich wollte Hilfe bei dem Bau seiner Atombombe. USA haben ihnen am Anfang nicht geholfen, haben aber den Briten geholfen. Also von daher, ich glaube, das muss man verstehen, es bleibt da so ein ganz großes Bedürfnis an, immer für sich selber da sein zu können, was sie natürlich nicht davon abhält, Allianzen zu suchen, eben gerade mit den USA und auch mit Großbritannien. Aber auch bis heute es gibt ja diese privilegierte Partnerschaft auch mit Großbritannien, jetzt gerade in Verteidigungssachen. Das funktioniert schon ganz okay, aber es wird niemals den gleichen Stellenwert haben wie Deutschland. Also Deutschland sowohl historisch als auch geografisch als auch wirtschaftlich ist der wichtigste Partner für Frankreich.
Spannend. Vielleicht noch zum Abschluss auch zu diesem Gedanken, auch nach den letzten Wahlen in Polen, die sehr vielversprechend sind, wenn man sozusagen pro Europa ist. Polen ja gleichzeitig auch sehr stark in das eigene Heer investiert, ist auch für die Ukraine ein essentiell wichtiger Partner natürlich. Und für Deutschland beispielsweise, wenn ich jetzt rein auf die wirtschaftlichen Zahlen gucke, wird Polen super wichtig und ist auch ein großer Markt und enger Partner, auch wenn man das in der Rhetorik vielleicht nicht immer so sieht. Kann Polen vielleicht auch diesem Dreieck Deutschland, Frankreich komplettieren, oder wie funktioniert das Ganze, also Weimarer Dreieck als Stichwort, ist das zukunftsfest?
Also genau, ich wollte es gerade schon ansprechen, Weimarer Dreieck ist ja eben dieses die Verbindung zwischen diesen drei Staaten. Ich glaube tatsächlich, dass die Wahlen da das Fenster wieder öffnen können, zumal, genau wie Deutschland auch, Polen sich verändert hat seit dem Ukraine-Krieg. Und ich rede jetzt noch nicht mal Innenpolitik, sondern ich war gerade in Warschau auf der Warschauer Sicherheitskonferenz, und da wurde auch eben eines der Themen, was immer wieder hochkam, war das geopolitische Erwachen Zentraleuropas. Ne? Und dass Polen jetzt tatsächlich gerade in der Ukraine-Frage, also würde ich sagen, fast die entscheidendste Rolle gespielt hat in der Unterstützung für die Ukraine, sowohl militärisch, aber halt auch politisch, und jetzt auch eben als außenpolitischer Akteur insgesamt sich stärker fühlt und dementsprechend in diesem Dreieck, in dem es natürlich nicht, ich sag mal, in diesem Dreieck früher war sowieso nur Frankreich der Staat mit der richtigen, dezidierten außenpolitischen Ambition, und jetzt haben sich die anderen zwei auch verändert. Also Deutschland hat sich verändert, ist immer noch dabei, sich zu verändern. Polen, würde ich sagen, das ist eigentlich ganz eindeutig. Der Prozess war sehr schnell und dezidiert. Von daher denke ich, für dieses Dreiergespann gibt es eine neue Chance.
Ja, super spannend, wie es dann auch nach den Wahlen weitergehen wird und was sich im nächsten Jahr ereignet. Dann lass uns vielleicht einmal weiterspringen von sozusagen diesem rein Deutschland-Frankreich-Europa-Fokus auf die europäischen Grenzen, die Außengrenzen der EU, beginnend natürlich auch mit der Lage in der Ukraine, und die vielleicht nicht sozusagen vielleicht für uns in dem starken Maße, aber man hat das Gefühl, durch den neuen Konflikt im Mittleren Nahen Osten sehr überdeckt wird. Gleichzeitig hängen sicherlich auch alle Konflikte zumindest irgendwo zusammen. Russland ist ein enger Verbündeter des Irans. Der Iran ist einer der Hauptfinanzierer auch der Hamas und der Hisbollah. Wie bewertest du gerade aus deiner Sicht einfach die Situation der Ukraine? Gibt es die Gefahr, dass vielleicht durch weitere Konflikte die Ukraine stärker unter Druck gerät, in Vergessenheit gerät, will ich nicht sagen, aber sagen wir doch so, der Fokus auch der Amerikaner, der militärischen Unterstützungsmaßnahme, auch Geld, was fließt, weniger wird, und gleichzeitig die Ukraine es auch nicht geschafft hat, die Hoffnungen, die auf die Offensive gesetzt wurden, zu erfüllen, einfach weil die Lage schwierig ist und es ist dann doch eine sehr zerfahrene militärische Situation.
Also ich glaube, da muss man schon ehrlich sein, die Offensive, das war immer klar, dass das schwierig wird, und es war auch immer klar, dass was die Ukraine vorhat, ist ein Zermürbungskrieg, weil sie keinen anderen Weg hat. Es geht darum, für die Ukraine eben durch langsames, ständiges Zermürben Russland zu der Einsicht zu bewegen, dass das keine haltbare Situation für Russland ist. Also von daher, das war immer klar, das ist auf Zeit angelegt. Natürlich wird dann durch Medien, Tempo und Aufmerksamkeit und natürlich spektakuläres Material, diese Videos und so, wird dann der Eindruck generiert, jetzt kommt Momentum, jetzt passiert hier bald was. Natürlich ist da was passiert, und das war aber von vornherein eigentlich für mich klar, dass das wird jetzt nicht irgendwie, der Durchbruch bis zum Schwarzen Meer wird jetzt so nicht passieren und dann ist der Krieg vorbei. Aber dieser Zermürbungskrieg, also ich glaube, das läuft so, wie man das zu erwarten hatte, und der wird auch weitergehen. Und natürlich jetzt auch, wenn wir in den Winter reingehen, wird der auch weitergehen, ne? Also die Leute denken natürlich viel an an die Wetterbedingungen. Wenn es wirklich eiskalt ist, das ist zwar sehr schwierig jetzt in vieler anderer Hinsicht, aber dieses viel problematischer ist eigentlich dann der Frühling mit dem Schlamm. Also wenn das alles anfängt abzutauen. Also was ich versuchen will zu sagen ist, die Leute sollen nicht die Hoffnung verlieren, nur weil das lange dauert oder nur ist jetzt, klingt jetzt zynisch, aber das war von vornherein klar, dass das Zeit ist hier ein Faktor, ist eine Ressource, die man investieren muss, um zu dem Ergebnis zu kommen, das man will. Wird die Ukraine in Vergessenheit geraten? Es ist schon, finde ich, spektakulär. Wenn du dir die Presse anschaust, hast du das Gefühl, der Krieg ist vorbei. Es wird gar nicht mehr drüber gesprochen. Also alle Augen sind auf Israel und Hamas. Was mich ein bisschen besorgt, weil ich denke immer, wir sind als Menschen, ich habe mal irgendwo gelesen, ein Mensch kann kognitiv fünf Probleme gleichzeitig halten. Ne? Und jetzt fünf finde ich eigentlich schon ganz schön viel, vor allem hängt davon ab, wie groß diese fünf sind. Momentan können wir quasi nur eins halten. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ich meine, was ist mit Klimawandel? Was ist mit Migration? Was ist mit ja, vielen anderen Problemen, die wir haben und die genauso dringend sind? Da würde ich mir doch wünschen, dass es in der Zukunft dieses Rennen nach der nächsten Headline, dass das irgendwann aufhört und dass die Leute in der Lage sind, nicht die News zu verfolgen, sondern ihre eigenen Prioritäten. Und die Ukraine ist natürlich eine Priorität. Und in vielerlei Hinsicht ist es jetzt gerade für Europa, ich würde nicht sagen, die größere Priorität, aber doch der Konflikt, in dem wir die größere Rolle spielen. Also bei Israel und Hamas, wir sind so geografisch weit weg. Wir sind militärisch längst nicht so involviert. Natürlich, wir unterstützen Israel, aber längst nicht im gleichen Maß. Also für uns ist eigentlich steht viel mehr noch auf dem Spiel in der Ukraine. Deswegen, ich hoffe doch sehr, dass wenn Israel-Palästina ein bisschen wieder runterkocht, dann solche Konflikte haben nicht die gleiche Staying Power, also nicht die gleiche, ja, Dauer wie der Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Also das ist einfach so von der Statistik her können wir davon ausgehen, dass das ja, in ein paar Wochen wird das wahrscheinlich schon wieder, naja, nicht verschwinden aus den Headlines, aber weniger diesen Schockeffekt haben, den es jetzt hat. Also die Ukraine bleibt für uns eine absolute Priorität.
In Russland sollen Wahlen stattfinden im Frühjahr nächsten Jahres. Das heißt, so in dieser Periode auch davor sollte man meinen, wird Putin alles tun, um nicht innenpolitisch unter Druck zu geraten, sei es durch ein weiteres Einziehen von Rekruten in die Armee oder auch andererseits mit Zugeständnissen, die er vielleicht irgendwo machen könnte. Glaubst du, das hat irgendeine Art von Auswirkungen auf den Konflikt, kann auch eine Chance für die Ukraine sein oder ist das einfach, das ist, wie es ist und letztendlich die Weichen werden woanders gestellt?
Also es gibt natürlich einige Elemente, die jetzt in die Hände der Ukraine spielen und andere, die sich dagegen auswirken, ne? Also jetzt gerade in Sachen Logistik, also wenn Russland tatsächlich seine Logistik auf die Reihe kriegt, eben mit Zugverbindungen, dann hat Russland für sich ein sehr großes Problem gelöst, was nicht in die Hände der Ukraine spielt. Umgekehrt, die wirtschaftliche Situation in Russland könnte in die Hände der Ukraine spielen. Also da gibt es einige Variablen. Wer auch immer behauptet, er weiß jetzt schon, wie es ausgeht, lügt einfach. Denn wie das ist, wie Clausewitz sagt, der Nebel des Krieges, es gibt so viele Komponenten, von denen man ja einfach nicht genau weiß. Und dann auch, Stichwort wieder Überraschung, wo man auch gar nicht weiß, wie das dann aufgenommen wird, jetzt von der Ukraine oder von Russland. Ich sage jetzt mal gerade vor 1,5 Jahren, Russland hat vielleicht gedacht, die Ukrainer, die ergeben sich sowieso sofort und hat sich herausgestellt, nee, es war dann wieder ganz anders. Also der Faktor Mensch im Krieg ist eigentlich der interessanteste, weil er auch am unvorhersehbarsten ist.
Jetzt hast du Clausewitz gerade schon zitiert. Zum Abschluss zum Thema Ukraine und Russland. Die militärstrategischen Folgen aus diesem Konflikt, auch für moderne Kriegsführung aus seiner Sicht, hat sich daraus viel geändert, hat sich viel ableiten lassen. Es war vielleicht weniger Cyber, als man erwartet hätte. Vermutlich, weil die Cyber Defense der Ukraine auch gut war und nicht so viel erreicht werden konnte, vielleicht durch die Russen. Vielleicht hat es auch nicht so eine Rolle gespielt, wie man gedacht hat. Man sieht klassisch Panzerartillerie spielt wie in einem großen Landkrieg eine Rolle und das wurde vielleicht auch unterschätzt in der Vergangenheit. Und der letzte Punkt, militärisch-zivile Infrastruktur, die auch nicht rein Ukraine-Russland bezogen ist, wie Tiefsee-Pipelines zum Beispiel auch zwischen Finnland und Dänemark oder ja, Tiefseekabel oder auch sagen wir, alles, was mit Telekommunikation zu tun hat, scheint auch deutlicher gefährdeter zu sein, werden angreifbar an neuralgischen Punkten auch unserer Gesellschaft. Ist das eine der Erkenntnisse oder was sind wirklich aus deiner Sicht so die Key Takeaways, die auch für die NATO, für uns als Schlüssel gezogen werden müssen?
Also, das weißt du ja auch, vor dem Krieg gab es eben diesen Trend in der Konfliktvorausschau zu sagen, eben, dass, also der konventionelle Krieg ist jetzt wahrscheinlich vorbei und stattdessen werden eben gerade unterhalb dieser Hemmschwelle eben andere Methoden verwendet, werden Migranten als Waffen benutzt. Ne? Dieses Weaponization of Everything, gibt es ja auch ein Buch mit dem Titel, war die Erwartung und abgeleitet aus der Idee, weil man ja miteinander handelt und ansonsten so miteinander verwoben ist, wird es eben so ganz so klassische Kriege nicht mehr geben. Wir wussten aber, also dazu muss ich zwei Sachen sagen. Das erste ist, das eine schließt das andere nicht aus. Also Russland und gerade Weißrussland haben natürlich vor dem Krieg tatsächlich Hybrid und Cyber und alles Mögliche gemacht, aber das hat sie nicht davon abgehalten, das andere zu machen. Und das zweite ist, wenn man sich die russische Militärdoktrin anschaut, dann war das immer schon, also das, was wir wissen, war sehr klassisch und sehr konventionell. Russland begreift tatsächlich diesen aktuellen Konflikt als Teil eines größeren Konflikts, den es hat mit dem Westen in Anführungsstrichen. Deswegen, also es geht tatsächlich nicht nur um die Ukraine, es geht um uns. Und da läuft es, also hat es dazu ein Umdenken geführt, soweit ich weiß, nicht. Also Russland hat eine sehr etablierte Tradition von Kriegsvorausschau, also War Forecasting, das kommt noch aus der Sowjetunion, tatsächlich quasi mathematische Analysen, wie Krieg sich entwickelt. Und da gibt es auf russischer Seite nicht dieses große Schockmoment, oh, das ist jetzt anders gelaufen. Es läuft so, wie sie bisher gedacht haben. Und es führt auch nicht zu einem Umdenken. Das heißt, wenn man das jetzt weiter in die Zukunft spinnt, kann man davon ausgehen, dass Russland weiterhin bereit ist und willens, solche Konflikte auch anderswo auszuführen.
Vielen Dank, super spannend und gleichzeitig auch sicherlich eine wichtige Lehre für ja, unsere Verteidigungsfähigkeit. Lass uns vielleicht springen von dem Themenkomplex Ukraine-Russland, unmittelbar an der Grenze Europas natürlich zu dem Elefanten im Raum, der gerade viele beschäftigt. Wir haben auch schon kurz darüber gesprochen, die Lage im Mittleren und Nahen Osten. Vielleicht auch da zunächst. Einfach deine Einschätzung, wie bewertest du den Konflikt für den Moment, auch mit Blick auf den möglichen Flächenbrand in der arabischen Welt, eine sehr starke Emotionalisierung vielleicht auch der Bevölkerung einzelner Staaten, die auch anders ist als das Regierungshandeln dieser einzelnen Ländern. Wird sich das wieder beruhigen? Bekommt man das gut unter Kontrolle oder glaubst du, dass es so, auch deiner Analyse nach, nicht möglich, da wirklich wieder zu einem friedlichen, oder sagen wir nicht friedlich, aber einem stabilen Miteinander zurückzukehren.
Also ich glaube, eine Sache haben jetzt alle verstanden, so wie es jetzt zuletzt war, geht es nicht weiter. Also die Situation eben, dass, also für die, die jetzt nicht gerade auf dem letzten Stand sind, aber es ist ja eigentlich so, dass wir seit 2005 ein PAD haben. Da gab es, also bis 2005 war ja der Plan, also auch natürlich mit Stolpern und so, aber war der Plan, es gibt einen palästinensischen Staat, der sich zusammensetzt aus Gaza und Westjordanland. Und 2005 gab es dann Wahlen und da hat Hamas gewonnen. Die palästinensische Autonomiebehörde oder also die PLO, einer der anderen palästinensischen Parteien, hat es nicht anerkannt. Es kam dann zu Rangeleien. Jedenfalls Hamas hat dann den Gazastreifen übernommen und die PLO regiert im Westjordanland. Warum Hamas damals gewonnen hat, da können wir jetzt länger diskutieren, aber ich würde nicht sagen, dass alle Palästinenser sind pro Hamas und heißen es gut, was da passiert ist. Es gab sogar bis dahin sehr stabile Umfragewerte, die gezeigt haben, dass 60 bis 65% der Palästinenser für eine Koexistenz waren, palästinensischer Staat und Israel. Ne? Also da gab es auch viele innere Reibereien, Korruption der PLO und so weiter. Also das jedenfalls nur vorweg. Jedenfalls seit 2005 regiert die Hamas im Gazastreifen. Das ist jetzt eigentlich der fünfte militärische Konflikt zwischen Hamas und Israel. Es kam immer wieder zu Ausschreitungen. Es sind über 6.000 Palästinenser in diesen Konflikten immer wieder gestorben. Und dann hat Israel den Gazastreifen blockiert. Also man kann sehr schlecht Material reinbringen. Jetzt in den letzten Jahren haben sie es zumindest für Menschen quasi geöffnet, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen, ich glaube fast 20.000 durften jeden Tag über die Grenze dort arbeiten und abends wieder zurück. Also und diese Situation und dann gleichzeitig im Westjordanland, wo die Zahl der Siedler immer weiter nach oben geht, der israelischen Siedler, heißt dann in der Praxis, dass die Palästinenser, die da noch leben, Schwierigkeiten haben, sich zu bewegen, zu handeln, weil sie bestimmte Straßen nicht benutzen können und so weiter. Also das war eine Situation, wo klar war, jetzt kommen wir wieder auf mein Lieblingsthema, die Zukunft, aber wo ist hier die Zukunft? Also das ist jetzt ein Part, das ist fast seit 20 Jahren verkeilt. Wann gibt es diesen Staat? Wahrscheinlich nie. Und dann ist es eigentlich so, ich sage auch immer, man kann einen Konflikt ja auf zwei Arten auflösen. Man kann ihn deeskalieren und man kann ihn eskalieren. Und jetzt haben wir hier natürlich eine klare Eskalation. Und jetzt werden viele sagen, ja, aber Hamas will ja gar keinen unabhängigen palästinensischen Staat neben Israel. Das stimmt zwar, aber Hamas wie ein Schimmelpilz auf dem Problem obendrauf nähert sich aus dem größeren Konflikt, der daher kommt, dass die Palästinenser eben immer noch nicht selbstbestimmt leben können. So, das hat sich jetzt entzündet und eigentlich so aus Konfliktforschungsperspektive muss man sagen, das ist eigentlich normal, wenn ein Konflikt ganz lange einfach da sitzt, dann irgendwann explodiert er halt. Was ich mir jetzt wünschen würde tatsächlich ist, dass dieser unglaubliche Schmerz, die Emotionen, die du auch gerade schon angesprochen hast, auf beiden Seiten dazu führt, dass es ultimativ nicht die nächste Woche, vielleicht auch noch nicht mal dieses Jahr, aber ultimativ dazu führt, dass Verhandlungen wieder anfangen und tatsächlich dieser Staat umgesetzt wird. Denn bei uns in unseren Kreisen heißt es the known solution, also die bekannte Lösung. Es ist noch niemand auf eine andere Idee gekommen, wie man das auflösen kann. Ne? Also doch, es gibt ein paar Radikale, die sagen, man könnte alle Palästinenser entweder umbringen oder einfach nach Ägypten oder Jordanien rüberschicken. Das sind Ausnahmemeinungen, die allermeisten Meinungen sind. Es muss einfach diesen Staat geben, dann hört einfach dieser Ärger irgendwie auf. So, Flächenbrand. Warum löst das jetzt so viele Emotionen auch bei vielen Bevölkerungsteilen in der Region aus? Da machen wir jetzt ein riesiges geschichtliches Fass auf, aber es hat natürlich was damit zu tun, dass ultimativ viele Araber wurden kolonialisiert von Europäern, finden, dass der Staat Israel nicht ihre Schuld war in dem Sinne, also dass der Staat Israel zur Werdung gekommen ist wegen dem Holocaust, also vor dem Holocaust gab es ja auch schon Immigration nach Palästina, weil Juden in Russland verfolgt wurden. Also quasi ein europäisches Problem wurde in den Nahen Osten exportiert und die Palästinenser haben ihren eigenen Staat nicht bekommen. Das resoniert halt mit diesem historischen Gefühl der Unterdrückung und der Ungerechtigkeit. Wird es jetzt heißen, dass diese Staaten alle in den Krieg ziehen gegen Israel? Absolut nicht, denn wir sind nicht mehr 1973. Israel hat mittlerweile im Gegensatz zu den 70er Jahren sehr viele dezidierte Partnerschaften, also sowohl mit Ägypten, mit Jordanien, mit den Emiraten, mit Bahrain, mit vielen Golfstaaten. Es war eben im Begriff, mit Saudi-Arabien auch Beziehungen zu verhandeln, als das passiert ist. Und man geht davon aus, dass das eigentlich auch der Grund war, warum Hamas und Iran da jetzt dazwischen gegrätscht haben. Denn beide wollen das ja eben nicht. Denn wenn Israel und Saudi-Arabien sich gut verstehen, was haben die beiden gemein? Sie haben ein echtes Problem mit Iran. Und jetzt ist es natürlich entzweit, weil für Saudi-Arabien, es kann momentan keine guten Beziehungen mit Israel haben, weil Saudi-Arabien ist ja, wenn du so willst, hat so eine Leuchtturmfunktion in der Region. Da schauen nicht nur die eigene Bevölkerung, schaut auf Saudi-Arabien, sondern auch alle anderen Staaten der Region. Also von daher, es hängt jetzt alles davon ab. Ich sage immer, mit jeder Minute, mit jedem Tag, der verstreicht, haben wir eine bessere Chance, dass es nicht ganz eskaliert, weil dann die Emotion runterkocht. Weil vorher alle schon mal signalisieren können, wenn ihr das macht, dann machen wir das. Das hat man ja jetzt auch in der Presse gehört. Da gibt es sehr viel so Messaging, also ganz klar Intentionen abklopfen. Es wird davon abhängen, A, was für Bilder kommen aus dem Gazastreifen, wenn Israel reingeht. B, wie reagiert Iran darauf? Also das sind jetzt gerade so die zwei, das heißt Israel und Iran, das sind die zwei, um die es jetzt geht. Und natürlich alle versuchen da jetzt wie wild diplomatisch zu verhandeln, nach Lösungen zu finden, suchen, dass irgendwo, es muss ja auch diese Emotion muss irgendwo hin. Also die israelische Emotion muss ein Outlet finden und es muss aber auch die Emotion der anderen irgendwo durch ein Ventil abgelassen werden. Das ist die Situation, in der wir gerade sind.
Also vielen Dank wirklich für diese sehr prägnante und wirklich sehr runde Analyse dieses Themas, auch gerade in den Ursachen und auch diesen Blick zurück, warum sind wir da gelandet, wo wir heute stehen. Du hast den Iran schon angesprochen. Der Iran ist auch so, wenn man möchte, ein Problemkind der internationalen Beziehungen, zumindest aus westlicher Sicht. mit sehr starken nuklearen Ambitionen, die auch nach wie vor nicht begraben sind. Es gab die großen innenpolitischen Proteste und den Aufruhr im Iran auch für mehr Freiheit, für mehr Frauenrechte. Die sind gescheitert, zumindest für den Moment sieht es so aus. Und das konservative Regime ist nach wie vor an der Macht und zündelt eben gerne mit welchen weltpolitischen Maßnahmen die Iraner auch immer haben. Es gibt für Europa die essentiell wichtige Versorgung aus dem mittleren Nahen Osten mit LNG und auch Gas, die sozusagen einmal an der iranischen Küste auch vorbei transportiert werden müssen durch die sogenannte Straße von Hormuz. Das ist so ein neuralgischer Knotenpunkt, knapp 40 Kilometer breit. An der engsten Stelle ist Iran auf der anderen Seite, der Oman auf der anderen. Und jetzt ist es wahrscheinlich für das Militär des Irans mit gar nicht so großen Mitteln, Schnellbooten, wie auch immer, zumindest möglich, dieses Nadelöhr der Weltwirtschaft massiv zu stören. Und in einem kalten Winter, wo auch nicht kompensiert werden kann aus anderen Quellen, weil zumindest aus europäischer Sicht kann nicht mehr aus Russland kommen, das ist sanktioniert. Die Amerikaner sind irgendwo auch an Lieferengpässen, versorgen sich erstmal selbst. Heißt, da ist auch in Europa eine große Angst vor dem Iran? Oder ist das eher so, dass man vielleicht ein starkes Zeichen setzen muss, jetzt auch in der Solidarität mit Israel, in welcher Form auch immer, und immer noch die nuklearen Ambitionen Irans eingedenk im Hinterkopf? Wie geht man mit so einer Situation um? Und da ist es aus seiner Sicht auch realistisch, dass tatsächlich dass es zu einem solchen Szenario kommt?
Also dieses Ras von Hormuz-Szenario, darüber reden wir immer wieder tatsächlich. Eben, weil, was du gerade angesprochen hast, das ist eine sehr sensible, sehr enge Stelle, wo Iran theoretisch tatsächlich den Schiffsverkehr blockieren kann und auch immer wieder damit gedroht hat. Was aber interessant ist beim Iran, also ich finde immer so aus außenpolitischer Analyse, Perspektive heraus, man sollte nicht nur darauf schauen, was die Leute sagen, denn sie sagen sehr viel, aber was tun sie eigentlich? Und dass der Iran trotz seiner sehr aggressiven Rhetorik ist kein Staat, der konventionelle militärische Methoden einsetzt. Also der jetzt gerade zum Beispiel im Iran-Irak-Krieg, das war eher ein, also zwischen den beiden hat es die ganze Zeit schon geknistert und dann ist Irak aggressiv vorgegangen. Also ich will es wirklich jetzt nicht den Iran als friedliche Macht darstellen, aber es ist tatsächlich, habe ich immer das Gefühl, es ist so ein Drohgebärden, eben um sicherzustellen, dass wir nicht angreifen. Das heißt hier wir, damit dass die USA nicht angreifen, dass Israel nicht angreift, dass Saudi-Arabien nicht angreift und so weiter. Ne? Also das ist auch in der Rhetorik, es war ja, der Außenminister hat ja gesagt, irgendwie, ich warne Israel da also vor irgendwelchen Bildern, also dem, dass die Invasion in den Gazastreifen nicht blutig sein darf und so. Es sind alles, was man eigentlich gerade sieht als Zuschauer, ist klassisches Kommunikation mit Drohgebärden, um eben sicherzustellen, dass das Schlimmste nicht passiert. Die Frage ist aber natürlich trotzdem, Iran ist ein Staat, der mit dem Rücken zur Wand steht. Und Staaten, die mit dem Rücken zur Wand stehen, können natürlich schneller überreagieren. Also erstens sind sie innenpolitisch beschädigt durch die ganzen Unruhen der letzten Monate und Jahre. Sie haben natürlich ein wirtschaftliches Problem, auch durch die Sanktionen wegen ihrem Atomprogramm. Sie werden, und das ist jetzt der Unterschied zu früher, sie sind immer mehr ein Alliierter von Russland und auch von China. Früher war das einfach, Iran war halt ein Staat für sich alleine, so diese Axis of Evil, ne, hatte so Freunde wie Syrien und Libyen und sonst wollte keiner mit denen spielen, so ungefähr. Jetzt haben sie aber zwei geopolitische Schwergewichte hinter sich, das heißt, sie könnten auch sich ermutigt fühlen, aus der Bresche zu springen. Also ich würde sagen, aktuell ist es extrem sensibel, die Situation, aber ich sehe noch nicht, dass der Iran aktuell aus seinem klassischen, ich tue mal so, als wäre ich wahnsinnig aggressiv, damit ich nicht aggressiv sein muss, herausgeht und tatsächlich irgendwie sowas macht wie die Straße von Hormuz schließen und so weiter. Aber mit der Fußnote, wir leben in einer neuen Zeit. Iran hat zugesehen, wie Russland ganz klar eine internationale Grenze überschritten hat. Natürlich hat es eine Antwort gegeben, findet der Iran, dass diese Antwort stark war und hat es Angst davor, dass wir dann das Gleiche mit ihm machen? Oder denkt der Iran im Gegenteil, der Westen ist geschwächt, jetzt ist die Gelegenheit, denen eins mitzugeben? Also momentan würde ich sagen, es ist 70-30, also 70, es bleibt erstmal so und 30 die Chance tatsächlich, dass Iran etwas Aggressiveres macht. Aber die Situation muss man jeden Tag monitoren. Das ist jetzt keine Aussage, die jetzt 3 Wochen lang gültig ist, würde ich sagen.
Dann werden wir uns beeilen, diesen Podcast schnell zu veröffentlichen.
Mhm.
Wenn wir gerade jetzt zu diesem Thema als Abschluss auch mal den Blick auf die Innenpolitik werfen und wir haben über die Emotionen gesprochen, die der Konflikt in der Region natürlich sehr stark hervorgerufen hat. Gleichzeitig sieht man auch selbst in Berlin oder in Frankreich, es gibt von beiden Seiten Demonstrationen. Es gibt viele Migrantinnen und Migranten, die auch hier leben oder sich dem einen oder anderen Staat oder der einen oder anderen Volksgruppe stärker zugehörig fühlen. Das führt zu einer angespannteren Lage. Und gleichzeitig sieht man auch, dass zum Beispiel immer wieder, sei es verblendete Einzeltäter in Frankreich, in der Schule, zu Tötungsdelikten führen. Oder in Brüssel gab es vor kurzem auch ein Attentat, was vermutlich damit in Zusammenhang steht, gerade auch Richtung Schweden. Schweden hat auch eine sehr klare Haltung, was Meinungsfreiheit angeht und auch Religionsfreiheit angeht und war daher ja nicht zuletzt von der Türkei auch daran gehindert worden, der NATO beitreten zu können. Aus jetzt deiner Expertise heraus steigt dadurch weltweit auch abstrakt irgendwo oder diffus die Terrorgefahr wieder an? Oder ist die Geiseldiplomatie der Hamas am Ende auch erfolgreich darin, Zugeständnisse zu erwirken, sodass eigentlich ein Anreiz besteht, diesen Weg weiterzugehen, sodass insgesamt Terrorgefahr einfach wieder größer sein wird in den nächsten wie vielen Monaten oder auch darüber hinaus auch immer?
Also die schlechte Nachricht zuerst, aber dann die gute. Also die schlechte Nachricht zuerst, ja, es gibt einen leichten Anstieg von so Einzeltäteraktionen, wie wir sie jetzt auch schon gesehen haben, jetzt im Unmittelbaren. Ne? Einfach weil, es ist schon wichtig zu verstehen, diese Attentate, die wir jetzt gesehen haben, haben natürlich in Ländern stattgefunden, in denen es schon vorher ein Problem gab. Ja, also ich denke jetzt gerade an die Hochzeit vom Islamischen Staat. Diese Communities da, die da marginalisiert sind, in denen ja, in denen halt diese extremen Ideologien besonders besonders gut zünden, sage ich jetzt mal. Und das Ganze, das macht jetzt aber einen riesen Fass auf. Das Ganze hat dann noch nicht mal mehr was jetzt mit Israel und Palästina zu tun, sondern da geht es dann um koloniale Geschichte, um Immigrationsprobleme, ja, Probleme bei der Integration und so weiter. Also deswegen Frankreich und Belgien, das ist kein Zufall. Und natürlich auch in Deutschland, wir hatten auch ein paar Attentate aus dieser Zeit. Auch bei uns, würde ich sagen, ist die Gefahr jetzt wieder ein bisschen hochgegangen. Aber der Islamische Staat und Hamas sind keine Alliierten, denn der Islamische Staat ist ein dezidiert antinationalistisches Projekt. Der Islamische Staat sagt, Nationen und Staaten gibt es nicht, es gibt nur Religion. Und natürlich hat der IS versucht, in den Palästinensergebieten zu rekrutieren, hat es ultimativ aber nicht geschafft, weil den Palästinensern ist am Ende der eigene Staat, die Identität Palästina ist ihnen wichtiger, als Teil eines größeren muslimischen Ganzen zu sein. Das ist deshalb wichtig, weil die einzige Organisation, die es tatsächlich geschafft hat, spektakuläre Riesenterrorattentate in Europa auszuführen und übrigens auch in der Region, war natürlich der Islamische Staat. Und die werden jetzt nicht für Palästina-Attacken starten. Ne? Die schauen sich das jetzt an. Also sie sind natürlich ja sehr geschwächt, zerschlagen worden. Sie haben in Syrien kein Territorium mehr. Die schauen sich das jetzt an. Die werden natürlich versuchen, in irgendeiner Form davon zu profitieren. Aber jetzt so unmittelbar gibt es nicht das Risiko, dass ja, eben Paris 2015, dass sich sowas jetzt wiederholt. So ein Attentat vorzubereiten dauert über ein halbes Jahr. Also von daher jetzt erstmal denke ich, ist es, ich würde sagen, Vorsicht natürlich ist geboten, aber die Gefahr, die Angst muss man auch im Rahmen halten. Und natürlich ist die Situation heute anders als damals, denn man kann heute schon gar nicht mehr einfach mit einem LKW in einen Weihnachtsmarkt reinfahren, weil diese ganzen Vorkehrungen getroffen sind. Also so Einzeltäteraktionen fürchte ich ja, das Risiko ist wieder erhöht, aber so Massenattentate erstmal nicht.
Dann vielen Dank für diese Einordnung. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende des Podcasts. Deswegen lass uns vielleicht so gerade auch gegen Ende hin noch über ein paar Wenn-Dann-Szenarien sprechen, weil du Zukunftsforscherin bist und in der Zukunft muss man natürlich immer an Optionen und Szenarien denken. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, Trump wird gewählt im nächsten Jahr in den USA, auch wenn wir das vielleicht nicht hoffen, aber wenn Trump gewählt wird und die NATO verlassen will, was bedeutet das in dem Fall für Europa?
Also, Trump war ja dezidiert anti-NATO aus einem ganz bestimmten Grund. Er hat gesagt, die NATO, anderen NATO-Staaten machen nicht genug. Die sind Freeriders, Freeloaders, die lassen sich ihre Verteidigungspolitik von USA finanzieren und das ist a bad deal, wie er immer gesagt hat. Das hat sich ja massiv geändert, seitdem er abgewählt wurde. Ich meine, ich sage nur Zeitenwende, auch in vielen anderen europäischen Staaten. Die NATO ist gewachsen, sie hat noch mehr Mitglieder, wie du gerade auch schon gesagt hast, Finnland. Also von daher, ich würde mich fragen, hat sich vielleicht seine Meinung zur NATO auch geändert? Was uns aber nicht von einem grundsätzlichen Problem abhält, denn selbst wenn Trump nicht den USA aus der NATO rausholt und gerade jetzt, also es geht ja nicht nur um Trump, ne? Trump kann ja nicht einfach den Knopf drücken und sagen, hier, wir sind raus, und er muss den Kongress mitnehmen und es gibt eben sehr viele Republikaner, Demokraten auch, aber die Republikaner sind ja hier vor allem jetzt ausschlaggebend, die auch sehr pro NATO sind und gerade jetzt in der Ukraine-Erfahrung diese Erfahrung nochmal bestärkt hatten. Aber unabhängig davon gibt es trotzdem ein Szenario, in dem wir ein Problem haben. Denn was wir wissen, ist, dass die USA militärisch und auch politisch gar nicht mehr in Europa sind mental, sondern natürlich in Asien. Und die denken China, 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 China. Das sieht man auch an den Doktrinen und so weiter. Mhm. Das heißt, das Szenario, was ich eher sehe, ist nicht so sehr, dass die USA aus der NATO rausgehen, sondern dass die USA in der NATO schwächer sein werden, weil sie sich so auf Asien konzentrieren. Und das heißt, wir als Europäer müssen zwangsläufig uns unsere eigene Sicherheit kümmern. Und da, also wir haben jetzt schon recht spät damit angefangen als Deutsche. Die Zeitenwende ist eher eine Zeitenlupenwende. Es geht alles recht langsam. Wir brauchen noch viel mehr Geld. Wir werden wieder nicht die 2% Verteidigungshaushalt erreichen. Also das Szenario, was ich leider sehe, ist, ich sage jetzt mal so, das ist jetzt ein Horrorszenario und deswegen zeichnen wir es, damit es eben nicht stattfindet. China greift Taiwan an. In dem Kontext landet irgendwie eine Rakete auf Hawaii. Hawaii ist die USA. USA ist Teil der NATO. Es gibt einen Bündnisfall. Gleichzeitig greift Russland irgendwie, gibt es Scharmützel an der polnischen Grenze oder vielleicht im Baltikum und plötzlich haben wir einen Zwei-Fronten-Krieg. Und die USA, die natürlich von Militär her einfach wesentlich stärker sind als alle anderen NATO-Staaten, können keinen Zwei-Fronten-Krieg so leisten. Das heißt, wo sind wir in diesem Szenario? Damit dieses Szenario so gar nicht erst passiert, muss Deutschland mehr machen, als es jetzt schon macht. Sowohl von den Ressourcen her, als auch vom Mindset. Also, dass Deutschland versteht, ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber die 90er Jahre sind vorbei, das kommt nicht mehr zurück. Wir müssen jetzt damit in einer Welt einfinden, in der wir auch Feinde haben. Wir haben auch viele Freunde, aber wir haben halt auch Feinde und vor denen müssen wir uns schützen.
Damit sind wir doppelt schon wieder zurück zum Anfang unserer Folge. Zum einen das Verhältnis Deutschland-Frankreich, die sich einfach stärker finden müssen, aber eben sehr gerade, du hast es angesprochen, die Frage des Mindsets auch zu akzeptieren. Die Welt ist eine andere und wir müssen in einer anderen Welt anders reagieren und uns anders aufstellen. Das betrifft nicht nur den Staat, es betrifft auch die Gesellschaft. Es gibt die Bereitschaft, vielleicht auch manchmal in stärkerem Maße, vielleicht, wenn ich das so sagen darf, die Bereitschaft, leiden zu können. Weil Ressourcen sind nicht unbegrenzt verfügbar. Und wenn mehr in Sicherheit investiert werden muss, dann fehlt es vielleicht mal an anderer Stelle. Aber das ist dann nicht zu ändern. Und insofern, liebe Florence, super spannend für dieses Szenario. Und wir hoffen beide, es wird nicht eintreten. Und sind auch zuversichtlich, dass es das nicht tut. Aber umso wichtiger ist es, trotzdem darüber zu sprechen. Als allerletzten Punkt. Du schreibst in deinem Buch Zukunft, eine Bedienungsanleitung, ist einer deiner Sätze, zu sagen, Veränderungen als normalen Teil des Lebens begreifen. Ich glaube, darüber haben wir gesprochen, auch über das Mindset. Und ein zweiter, sehr konkreter Punkt, den du auch aufgreifst, am Ende ist, und ich zitiere, Unternehmen, Parteien, sogar Schulen und Zivilverbände sollten sich einmal im Jahr Zeit nehmen für die Zukunft. Und wenn wir uns als Unternehmen Zeit nehmen für die Zukunft oder auch das andere Unternehmen tun oder auch Thinktanks tun, was sind die Fragen, die wir uns dann stellen sollen und immer wieder stellen sollen, auf die wir zurückkommen? Oder wenn du dir drei Fragen oder drei Punkte rausziehst, die du jetzt sehr konkret uns mit auf den Weg gibst und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg gibst, welche sind das?
Also als allererstes, bevor ich auf die drei Fragen eingehe, würde ich sagen, wählt einen guten Zeitpunkt, denn Studien haben gezeigt, dass so Beschlüsse, die die Zukunft betreffen, tatsächlich zu symbolischen Zeitpunkten eher umgesetzt werden. Also klassischerweise ist das natürlich Jahresanfang, ne? Kann aber auch ein Jahrestag sein oder so. Also deswegen, ich würde sagen, Januar ist ja auf jeden Fall, ich nenne es immer, ist der Zukunftsmonat, denn da traditionellerweise fangen die meisten da an. Wir haben ein Fenster dafür. Die drei Fragen, die ich stellen würde, wäre: Das allererste ist, was weiß ich ganz sicher über die Zukunft? Und überprüfen, was weiß ich oder was nehme ich eigentlich nur an? Und wenn es, da muss man nämlich halt, nämlich unterscheiden, weil wenn es eine Annahme ist, die sich tarnt als Wissen, dann ist das meistens da macht man sich eine Verletzlichkeit auf, ein toter Winkel. Also hier Stichwort Ukraine. Ich nehme an, dass es nicht in Russlands strategischem Interesse ist, ist nicht das gleiche, wie ich weiß es. Ne? Und also Annahmen prüfen in diesem, also unterscheiden zwischen Annahmen und Wissen. Und bei den Annahmen, die sind, wenn man so will, Ersatzwissen, kann man sich aber festhalten, unter welchen Bedingungen würde ich meine Annahme ändern. Das ist dann quasi so ein Wasserstandsmelder. Also das ist das Erste, was weiß ich wirklich und was nehme ich eher an. Das Zweite ist natürlich, was ist das Beste, was ich erreichen kann? Was will ich von der Zukunft? Und dann im letzten Schritt, was könnte dieses, was ich mir wünsche, entgleisen lassen? Ne? Also klassisches Risikodenken. Und je rationaler man es macht, desto besser, denn das ist im Moment das ganz oft etwas, wo die Leute da ganz viel Emotion reingeben, aber das rational auseinanderbauen und sagen, okay, was sind jetzt die schlimmsten Sachen, die passieren könnten, aber was kann ich eigentlich tun? Denn am Ende dieses Prozesses, das ist das Allerwichtigste, muss immer Handlung rauskommen. Ne? Also es reicht nicht, dass man einmal im Jahr sich hinsetzt und denkt, wie wird schon 2030, könnte ganz lustig werden, sondern am Ende muss es immer in die Gegenwart zurückkommen mit, okay, und was machen wir jetzt damit? Der erste Punkt dient dazu, eben keine Überraschungen zu haben. Erstens, zweitens, wie das erreichen, was wir wollen. Und drittens, wie gesichert sind für alles, was wir nicht kontrollieren. Das wäre meine Handlungsanweisung.
Perfekt. Also dann habe ich mir dick markiert, am 24.25. zu Weihnachten machen wir das in der Firma. Das ist auch
Genau.
historisch. Und dann sind wir gerüstet für den Jahresbeginn. Dann, liebe Florence, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir auch in dieser Tiefe über die Themen heute sprechen konnten. Es war eine außerordentliche Freude und großes Vergnügen, kann ich nur sagen. Und ja, ich hoffe, wir können an unserem Podcast-Jahrestag das einmal jährlich wiederholen, mit auch immer dann der Wasserstandsmeldung, wo stehen wir. Und dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und die nächste Folge erscheint dann im November. Ganz herzlichen Dank.
Danke dir. Tschüss.